Ich lese uns heute aus der Apostelgeschichte 9, die Verse 32 bis 43 unter diesem Thema seelsorgerliche Nacharbeit. Es geschah aber, da Petrus durchzog allenthalben, dass er auch zu den Heiligen kam, die zu Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, 8 Jahre lang auf dem Bett gelegen, der war gichtbrüchig. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf und bette dir selber. Und alsbald stand er auf, und es sahen ihn alle, die zu Lydda und in Saron wohnten, die bekehrten sich zu dem Herrn. Zu Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, die war voll guter Werke und Almosen, die sie tat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank war und starb. Da wuschen sie dieselbe und legten sie auf den Söller. Nun aber Lydda nahe bei Joppe ist, da die Jünger hörten, dass Petrus da selbst war, sandten sie 2 Männer zu ihm und ermahnten ihn, dass er sich's nicht ließe verdrießen, zu ihnen zu kommen. Petrus aber stand auf und kam mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn auf den Söller und traten zu ihm alle Witwen, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, welche die Tabea Rehe genannt machte, als sie noch bei ihnen gewesen war. Und da Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea, stehe auf. Und sie tat ihre Augen auf, und da sie Petrus sah, setzte sie sich wieder. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig dar. Und es wurde kund durch ganz Joppe, und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es geschah, dass er lange Zeit zu Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Wir haben ja gelesen, dass bereits an den Orten, wo Petrus dann hinging, schon Gläubige vorhanden waren. Denn in den Kapiteln zuvor lasen wir, dass ja Philippus, nachdem er den Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium sagte und dieser sich taufen ließ, sich bekehrte, Philippus dann entrückt wurde nach Asdod. Und dort ging er in die ganze Umgebung am Mittelmeer und predigte das Evangelium. Und somit kam er auch in diese Orte. Und viele Menschen wurden gläubig an den Herrn Jesus. Nach der Bekehrung des Saulus stellte sich ja eine gewisse Ruhe ein, haben wir das letzte Mal der Bibelstunde betrachtet. Die Gemeinden an den verschiedenen Orten konnten sich bauen. Eine gewisse Verfolgung ließ nach, es kehrte Ruhe ein. Man konnte sich mehr besinnen auf das Leben mit Christus. Und in dieser Zeit wurde Petrus gesandt, diese neu entstandenen Gemeinden aufzusuchen. Er ging zu dem Mittelmeer in dieser Region von Lydda und auch Joppe, was Jaffa, das heutige Jaffa ist, in der Nähe von Tel Aviv, und ging zu den Heiligen, heißt es hier. Das heißt also zu den Wiedergeborenen, zu denen, die Jesus Christus angenommen haben. Zu denen ging er, weil er nachsehen musste, ob sie weitergekommen sind. Denn es gibt ja Christen, die sind stehen geblieben, einfach aus der Not heraus. Sind immer dieselben, man kennt sie 30, 40, 50 Jahre, sind keinen Schritt weitergekommen. Sie reden dasselbe, sie handeln in derselben Art, sie haben nicht hinzugelernt. Sie sind immer noch skeptisch in vielen Dingen, haben immer noch viele Nöte, immer noch viele Fragen, und zwar oft dieselben. Sie haben nicht dazugelernt. Ja, die äußeren Umstände können schon beeinträchtigend wirken. Nicht nur heute, sondern auch damals. Man kann das immer von der Sicht des Menschen und der Welt aus sehen. So zum Beispiel auch heute unsere Flüchtlings- Ströme, die Europa erreichen. Das kann man menschlich und von der Welt aus sehen. Aber man kann es auch von Gott aus sehen. Dann kriegt es eine ganz andere Dimension. Dann bekommen auch negative Erscheinungen plötzlich ein positives Bild für die Gemeinde Jesu. Und das hebt auch den Glauben im Leben des Einzelnen hoch. Aber die Verfolgung, die sehr massiv unter Saulus stattfand, hat viele Christen in die Enge getrieben. Und sie zogen sich in ihr Schneckenhaus zurück und sie lebten zwar ihres Glaubens, aber nur für sich. Sie hatten keine Expression mehr nach außen. Sie hatten keine Schau mehr für ihre Umgebung, sondern sie waren zufrieden, dass sie selber an Jesus glauben konnten und diesen Glauben einfach nur für sich bewahrten und vielleicht für ihr ganz persönliches tägliches Leben nur im Gebet eintraten. O Herr, du weißt, die Tür klemmt, lass doch jemand kommen, ja, der das in Ordnung bringt und danke für das Essen heute. So weiter reichte das oft nicht. Und wenn wir das mal ehrlich so betrachten, ist das ja manchmal auch in unserer Zeit so. Es reicht einfach immer nur für unser eigenes Leben, das Gebet. Es reicht nicht mehr für die Sache des Herrn in unserer Umgebung. Darum wurde also Petrus gesandt, als Botschafter gleichsam, um neu zu sehen, wie die Gemeinden gewachsen sind, ob sie im Geiste zugenommen sind. Denn gebunden ist das Wort Gottes nie. So hat es auch Paulus an Timotheus geschrieben, 2. Timotheus 2, er wohl ist manchmal verhindert als Mensch, aber Gottes Wort ist nie verhindert. Es geht immer weiter. Gleich wie die Anfechtungen sind, spielt überhaupt keine Rolle. Gottes Wort kann nicht aufgehalten werden, weder für den Einzelnen, noch für eine Gemeinde, noch in der Welt. Es kann nicht aufgehalten werden, weil Gott selber dahinter steht. Das Evangelium sollte also nicht nur unter den Juden bleiben, sondern auch über die Grenzen hinausgehen zu den Heiden. Deswegen auch das Gebet für sie. Alle sollten aus der Gefangenschaft der Sünde herausgeführt werden, aus den Gefangenschaften der Anfechtung, die der Satan verursacht, aus der Furcht des Todes. Was Jesus Christus in der Synagoge zu Nazareth einst predigte, das sollte sich weiter erfüllen. Es hat sich erfüllt und sollte sich weiter erfüllen. Ich lese uns mal, was dort steht. Er nahm ja die Worte auf, die durch den Propheten Jesaja schon geweissagt worden sind, dass es geschehen würde. Nämlich aus Jesaja 61. In Lukas 4 lesen wir, dass Jesus nach Nazareth kam. Er ging in die Synagoge am Sabbat und dann stand er auf und wollte aus der Schrift lesen. Nicht? Wir wissen ja auch bis zum heutigen Tag ist es so, dass jeder Jude, der eingesegnet worden ist, das Recht hat, aufzustehen und aus der Bibel vorlesen zu dürfen. Und somit konnte also auch jeder dort aufstehen von den Erwachsenen, die zum Volk Israel gehörten, und lesen. Und das tat Jesus auch. Er wollte lesen. Dann ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und da er das Buch auftat, fand er den Ort: Der Geist des Herrn ist bei mir darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Also die Freiheit sollte verkündigt werden von der Knechtschaft, die Freiheit von der Sünde, die Freiheit von dem Niedergang durch Anfechtungen, die Freiheit von der Furcht des Todes. Und das tat Jesus, aber nicht nur er allein, sondern durch seinen Geist auch die Bekehrten. Das ist die Aufgabe aller Gläubigen in verschiedener Weise, diese Botschaft weiterzutragen. Im Leben als solches, im Reden, im Schreiben, in verschiedener Art und Weise. Dieser Auftrag gilt also bis heute, den Menschen diese Freiheit zu vermitteln und zu sagen, dass sie Gott geschenkt hat in Jesus Christus. Und an diesen Auftrag mussten auch die Gemeinden, die Urgemeinden bereits schon wieder erinnert werden. Petrus ging zu den Heiligen zu Lydda. Und er wurde ein besonderes, das ist so der erste Punkt, ein besonderes Werkzeug in Gottes Hand. Er hatte Erfahrung. Erfahrung mit Anfechtung, Erfahrung mit Niederlagen. Wir könnten so eine ganze Liste aufzeigen, wo er Erfahrung gemacht hat. Und er weiß, wie schwer das ist, zu dem Ja zu stehen, was man Gott gegenüber gibt. Er hatte diese Erfahrung und er wollte diese Erfahrung jetzt in der ermutigenden Botschaft an die Gemeinden vor Ort weitergeben. Er wollte ihnen zum Beispiel sagen, dass von Jesus Christus geschrieben steht, dass er genauso versucht worden ist wie sie. Aber er ist ohne Sünde geblieben. Er wollte ihnen sagen, wisst ihr, das kennen wir alles. Aber ihr müsst euch nicht verstecken. Der Herr hat das auch alles durchgemacht. Er blieb ohne Sünde. Und noch ein zweites. Er wollte ihnen sagen, worin er, euer Meister, gelitten hat, kann er euch helfen zu überwinden. Petrus selber hat das ja gelernt. Er hat das ja gemerkt, dass die Hilfe des Herrn ihn weiter vorwärts gebracht hat, nicht seine Einsicht allein. Das genügte nicht. Er wollte ja immer das Gute tun. Er hatte Einsicht für das Gute, aber er erlag seiner Einsicht, weil die Praxis fehlte. Er machte es anders. Und darum kannte er genau das Problem auch dieser Gemeinden vor Ort. Zum Beispiel hatte er ja schon Anfechtungen bei der ersten Begegnung mit Jesus, der ihn aufforderte in Lukas 5, fahre hinaus auf die Höhe, auf den See Genezareth und werft euer Netz nochmal aus am Tag. Das ist ja eine Sache. Das können wir nicht machen. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir haben nichts gefangen. Ja, soll ich nun darauf eingehen oder nicht? Das ist eine Anfechtung. Der Mensch hat ja immer ein Aber. Ja, ja, da wohnt der Nachbar und da wohnt jener. Und in Lydda waren auch Leute, die nicht bekehrt waren. Ja, aber der, wenn ich da rausgehe, na dann kommt der gleich und dann wird er mir ein Bein stellen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Es bewegt sich einfach nichts mehr. Bis er dann merkte, mit seinen menschlichen Argumenten kommt er nicht weiter. Und hat klein beigegeben, hat gesagt, naja, aber auf dein Wort hin will ich es dann doch tun. Und dann war er so beschämt, als er diesen riesigen Fischfang machte, dass man kaum das Netz zu Lande ziehen konnte. Die Netze zerrissen, so voll waren sie mit Fischen. Petrus kannte das. Ja, ich habe auch menschliche Bedenken gehabt. Aber der Herr hat geholfen. Er ist viel größer. Ich konnte weitergehen. Oder denken wir an diese Zeit, wo Jesus über das Wasser lief und des Nachts dort bei den Jüngern ankam, die im Boot über den See Genezareth fuhren. Sie sahen einen Geist, so dachten sie. Und der Herr sagt, ich bin es doch. Ich bin es doch. Ja, bist du es wirklich? Sie schrien ja laut. Und dann sagte Petrus, wenn du es bist, ja, dann heiß mich doch da auch zu dir kommen und herauslaufen. Ich hab doch Mut. Und der Herr sagt, komm. Und er stieg raus aufs Wasser. Er stand auf dem Wasser, sah aber dann die Anfechtung. Ach, hat er wieder auf das gesehen, das Äußere, sah die Wellen auf ihn zukommen. Und in dem Moment sank er ins Wasser und bat dann Jesus, ihn festzuhalten. Er kannte ja das. Er wusste, ja, so könnte es den anderen Gläubigen auch gehen. Die sehen immer auf die Schwierigkeiten und spulen sich dann so hoch, als ob das was Wichtiges wäre, statt auf die Verheißung des Herrn zu hören. Dieser Petrus hatte Erfahrung. Ja, er sah den starken Wind und dann wusste er auch noch, dass sein Eifer für den Herrn so vergeblich war. Das wusste er auch. Und er wusste, dass andere jetzt aus ihrem Stand heraus als Gläubige ganz eifrige Leute werden wollen. Die wollen das tun, was andere tun können. Dabei ist ihnen das gar nicht befohlen. Denn er war auch einer, der wollte Jesus verteidigen. Und er sagt, Meister, wenn die alle dich verleugnen und weglaufen, du kannst sicher sein, ich tue das nicht. Also er hat die anderen natürlich schon in die Ecke geschoben und er hat gesagt, na, bei denen ist das möglich, die laufen alle weg. Aber bei mir ist das nicht möglich. Ich werde bleiben. Oh, sagt der Herr, der Matthäus 26, die Vers 35 und dann auch 51. Das ist nicht so, Petrus. Du wirst dreimal sagen, dass du mich überhaupt nicht kennst. Du kennst mich überhaupt nicht. Nein, das kann nicht sein. Wenn ich mit dir sterben müsse, doch, doch, du wirst es. Und das hat er alles erlebt und durchlebt. Ich habe gesagt, ich will den Herrn bezeugen und für ihn kämpfen. Und ich habe dreimal gesagt, ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Ich bin überhaupt kein Christ. Versteht ihr, das ist ja alles möglich. Dieser Mann, dieser Petrus, ging nach Lydda. Er wusste, da sind auch Leute, die sind schwach. Denen kann das genauso passieren. Sie müssen merken, Jesus geht weiter. Er hat noch mehr zu geben. Und zwar für jede Anfechtung. Und dann sagte der Herr auch einmal zu ihm, weißt du, Simon Petrus, der Satan, der guckt nach dir. Weißt du das? Der hat Ausschau gehalten nach dir. Er will euch alle sichten wie den Weizen. Der Satan ist unterwegs. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat der Petrus ja alles intus gehabt. Er wusste ganz genau, was dann so alles passierte. Der Satan will dich sichten wie den Weizen. Er stellt dich auf die Probe. Er will, dass du negativ redest. Er will sogar, dass du den Glauben verleugnest. Er will, dass du streitest und zankst. Das will der. Der probiert das alles aus, bis du auf die Palme gehst. Der Satan hat deiner begehrt. Ich habe für dich gebeten, sagt der Herr. Und wenn du dich mal bekehrst, das heißt, wenn du mal aufhörst, selber Christ zu sein und mich Christus in deinem Herzen zu lassen, dann stärke deine Brüder. Das hatte er alles. Ja. Wenn er nicht mehr der Christ sein wollte, sondern Christus in ihm wirken lassen wollte, dann stärke deine Brüder. In diesem Geist ging er hin nach Lydda und wollte den Gläubigen, den Heiligen begegnen und im Glauben stärken. Er wollte deutlich sagen, in Jesus Christus ist die Kraft, die ihr braucht. Da ist der Wille zur Liebe für den Nächsten. Da ist die Kraft zur Treue und die Fürsorge. Und er wollte ihnen sagen, wisst ihr, Jesus Christus verändert sich nie, nie. So wie es im Hebräerbrief ja auch steht, Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir müssen einfach diesen Lauf des Petrus mal so verfolgen. Und auch die Anfechtungen, die die Gemeinden hatten, nicht nur unter Saulus, sondern auch später. Heute können ja manchmal die materiellen Dinge so anfechtbar, Anfechtungsgründe sein. Man hat zu viel, man ist zu satt, man kann sich viel leisten, man hat Geld zum Wegfahren, hatte man vielleicht früher nicht, na, das wollen wir doch genießen. Das können auch alles Anfechtungen werden. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben, als wir in einem Jahr mal ein bisschen mehr Geld hatten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind, aber es war irgendwie schön. Und dann planten wir viel mehr. Dann planten wir nicht nur eine Fahrt, sondern zwei Fahrten zu reisen. Ach, war das schön. Aber nachher gab es den Niedergang. Dann kam der Engpass. Dann sagte der Herr, na seht ihr, wenn ihr das alles für euch nur verbraucht, dann seht mal zu, wie ihr weiterkommt. Denn ich bin doch der, der euch durchbringt und nicht ihr euch. Und das hatten wir dann gemerkt und taten Buße und dann ging es wieder aufwärts. Und dann hat der Herr gesagt, das, was nötig ist, das kriegt ihr auch. Was ihr nicht braucht, kriegt ihr nicht, damit ihr nicht übermütig werdet. Am Ende des Markus-Evangeliums, Kapitel 16, sprach Jesus ja bereits davon, dass Zeichen mitfolgen müssen. Mitfolgen müssen bei der Evangeliumsverkündigung. Und zwar nicht nur als Erstlingszeichen, wenn evangelisiert wird, sondern auch immer wieder in der bestehenden Gemeinde. Dass immer wieder die Kraft des lebendigen Gottes spürbar ist, im Herzen des Einzelnen, im Leben des Einzelnen, im Leben der Gemeinde, um zu wissen, der Herr ist doch da. Wir haben manchmal heute Mangel an Gottesfurcht. Und das hängt damit zusammen, dass wir zu wenig mit ihm und seiner Gegenwart rechnen. Wenn er jetzt hier sichtbar stände, würden wir wahrscheinlich alle erzittern und zu Knie gehen. Aber er ist ja nicht sichtbar, dann können wir uns ja selber pflegen. Der Herr sucht die Gottesfurcht in uns, dass wir ihm die Ehre geben. Und das will er, indem er sich auch beweist in seinen Krafterweisungen. Diese Zeichen, die Krafterweisungen sollen mitfolgen. Und so kam Petrus ja nach Lydda. Und da fand er einen Mann namens Aeneas. Und sein Name bedeutet Gelobter, Gepriesener. Er war 8 Jahre krank und lag auf dem Bette gichtbrüchig. Und damit die Gemeinde und diejenigen, die noch in Zweifel über das Heilen Jesus Christus standen, neu erkennen konnten, dass Jesus Christus die Gabe Gottes ist, der Sohn Gottes, nämlich der Hochgelobte und der Gepriesene, so wie der Name des Aeneas heißt, sprach Petrus zu Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Es ging also hier gar nicht um pure Gesundheit nur. Es ging auch nicht um die Krafterweisung allein, dass man so sagt, na schaute mal, was für Wunder und Zeichen wir tun können, so wie das heute oftmals in schwarmgeistigen Bewegungen der Fall ist, wo man ja Wunder und Zeichen nur sucht. Sondern hier ging es darum, er, der Herr, ist der Gelobte und der Gepriesene. Das könnt ihr jetzt sehen. Er ist der Gelobte und Gepriesene. Haltet euch an ihn. Nicht gut, Aeneas ist auch gesund geworden. Aber das ist nicht das Eigentliche. Sondern euer Blick soll jetzt wieder auf euren Erlöser gerichtet sein. Den Gelobten und den Gepriesenen. Desgleichen war es ja auch bereits schon bei dem Gelähmten an der Tür der Schönen, wo Petrus und Johannes zum Tempel raufgingen und sagt, wir haben nicht, was du willst, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu steh auf und wandle. Aeneas, Jesus macht dich gesund. Und die anderen sollten das mitkriegen. Er wurde also ein sichtbares Zeugnis für die beständige und bleibende Herrlichkeit des Herrn. Auch in Notzeiten. Jesus bleibt derselbe, auch in Notzeiten. Auch dann, wenn augenscheinlich überhaupt keine Hilfe mehr sichtbar ist. Und in Jaffa, in Joppe, in der Nähe von Tel Aviv, da war ein ähnlicher Fall. Da gab es dann diese Tabea. Tabea, übersetzt Gazelle. Sie sollte ein Beweis dafür sein, dass die Hilfe des Herrn schnell und zur richtigen Zeit erfolgt. Ja, sie musste sterben, erstmal, damit der Herr sich erzeigen kann. Es ging wieder nicht um Tabea. Tabea hätte vielleicht weiter schlafen können. Und sie hätte vielleicht gesagt, na, dann bin ich gleich beim Herrn, ist doch viel besser. Nein, sie war gebraucht von Gott dafür, dass die anderen erkennen, dass der Herr mit seiner Hilfe nahe ist und zur richtigen Zeit hilft. Sie war ja eine Dienerin des Herrn. Sie war vielleicht keine Predigerin, sie konnte auch keine Traktate verteilen, aber sie konnte durch ihr praktisches Wesen Jesus dienen. Die Witwen kamen dorthin, sie nähte ihnen Röcke, Kleider, so ganz praktisch. Und da merkten sie ihre Liebe. Wo kommt die Liebe her? Die Liebe von Gott in Jesus Christus. Und als sie nun gestorben war, wuschen sie sie und legten sie um auf das Dach, auf den Söller des Flachbaus und weinten über den Verlust. Aber sie sollten merken, ihr sollt nicht weinen. Ist denn euer Heiler nicht mehr da? Bloß weil Tabea jetzt die Augen zugemacht hat? Ihr tut ja so, als ob sie euer Leben war. Versteht ihr, was da für eine Spannung da aufbrach? Sie ist nicht euer Leben, sondern Christus ist euer Leben. Und er ist lebendig. Er ist lebendig. Die Beständigkeit in der dortigen Gemeinde sollte gefördert werden. Sei es in Verfolgung, sei es in Schwierigkeiten. Wenn ich an das denke, was in Offenbarung 2, Vers 10 steht, über die Gemeinde zu Smyrna, dass der Herr gesagt hat, dass dort auch welche zum Tod überantwortet werden, hätte er das doch verhindern können. Nein, er hat gesagt, seid getreu bis in den Tod. Manche von euch werden das erdulden. Deswegen schaut bitte nicht darauf, ob ihr sterben müsst, sondern schaut immer auf den, der lebt. Das ist Stärkung der Gemeinde. Und ich persönlich merke das auch, wie schnell wir verbunden werden wieder mit den sichtbaren Dingen und Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Und sie uns von dieser Freude in Christus wegtreiben. Sei getreu bis in den Tod. Das heißt, selbst die äußere Bedrängnis und der Tod kann uns das Leben aus Gott in Christus nicht nehmen. Als das die Gläubigen sahen zu Lydda und zu Joppe, gewannen sie wieder neuen Mut. Und solche, die noch im Zweifel standen, das haben wir gelesen, die bekehrten sich und verstanden, dass Gott größer ist als alles. Und Petrus, der seine persönlichen Erfahrungen gemacht hat, konnte das auch seelsorgerlich weitergeben. Und das meinte auch der Herr Jesus schon im Vorfeld in Johannes 14, Abvers 12, dass seine Jünger, die ihm nachfolgen, werden auch die Werke tun, die er tut. Ja, warum geht es allein um diese Werke? Muss sich Gott beweisen? Nein, er muss sich nicht beweisen, sondern es geht ihm um die Seelen, die manchmal die Krafterweisungen brauchen, um wieder mutig zu werden, in der jeweiligen Zeit zu stehen, in die sie hineingekommen sind. Dass ihr Blick wieder nach oben gerichtet wird und dass das geschieht, was auch in Johannes 15, Vers 8 geschrieben ist, dass der himmlische Vater durch ihr Leben geehrt wird, indem sie viel Frucht bringen oder in Johannes 13, 34, dass sie einander so annehmen, dass man erkennt, wohin sie gehören, nämlich zu dem auferstandenen Christus. An der Liebe untereinander, so sagt Jesus, wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ich euch gesandt habe. Das muss immer wieder in neuen Wellengängen wachgerüttelt werden. Und wir brauchen gar nicht so weit zu schauen. Wir merken dann schon oftmals an uns selbst, dass wir so einen Aufbruch wieder nötig haben. Dass da vieles im Argen liegt. Dass wir gar nicht mehr so miteinander in der Liebe Jesu leben, sondern oft gegeneinander, übereinander und vieles andere mehr. Seelsorgerliches Anliegen, ihr lieben Heiligen, so hätte Petrus sagen können, glaubt an euren Heiland, schaut nicht auf die Umstände. Und so musste ja auch Jesus in Johannes 14, dann in Vers 11 auch sagen, glaubt mir, dass ich im Vater bin. Glaubt mir, der Vater ist in mir. Und er setzte dann auch hinzu, wenn ihr den Worten nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken. Merken wir, die Werke und die Zeichen von da sind wie so ein Anstoß. Es geht nicht um diese. Der Herr würde auch gerne sehen, dass wir ohne diese Krafterweisungen ihn von Herzen lieben und vertrauen. Aber manchmal gibt er so einen Anstoß und zeigt, schau mal, ich bin doch da. Und auch in Johannes 14, Vers 6, ich bin es doch. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wir wissen ja, in welchem Zusammenhang das steht, nicht? Dass der Thomas gesagt hat, wir wissen das nicht und so weiter. Und Philippus sagt, zeig uns doch den Vater, das genügt uns. Ja, was ist da los? Wir gehen doch schon 3 Jahre miteinander. Jetzt habt ihr solche Fragen, jetzt müssen wir doch da mal wieder aufarbeiten. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und das mussten die Apostel bei den bestehenden Gemeinden dann auch tun. Und das muss immer wieder gesagt werden. Jesus ist der Unveränderliche, er ist der Ewigseiende, er ist der, der seine Gemeinde pflegt. Gesundheit, Zeichen, Wunder sollen niemals um ihrer selbst willen geschehen, wie es ja oft auch in manchen Gruppen so gesucht wird, sondern aus seelsorgerlichen Gründen, seelsorgerliche Hilfe zum Glauben, zum Festhalten an den Verheißungen des lebendigen Gottes. Darum sollen sie geschehen. Hier gilt ja auch das Wort Jesu aus der Bergpredigt, wo er sagt, es geht ja nicht um die Wunder, dass ihr total gesund seid. Es ist besser, dass ihr ein Auge verliert, als dass er mit 2 Augen in die Hölle kommt. Es ist besser, dass sie eine Hand verliert und als Krüppel in den Himmel kommt, als wenn ihr gesund seid und fahrt in die Hölle. Es ist besser, dass ihr alles dahin gebt und kommt in den Himmel, als dass ihr alles habt und fahrt in die Hölle. Also hier geht es gar nicht um diese totale Gesundheit. Ich will euch alle, wenn ein krankes Auge hat, ein gesundes geben oder eine gesunde Hand geben, dass alles komplett ist an euch. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Anbindung an den Herrn. Und durch den Geist Gottes konnte Petrus das erkennen, was dort in Lydda und in Joppe los war. Die Kinder Gottes brauchen eine Stärkung, dass sie sich halten an den, der sie berufen hat. Und dann lesen wir, in dem letzten Punkt, er blieb eine lange Zeit dort zu Joppe. Eine lange Zeit bei Simon, dem Gerber. Im 10. Kapitel lesen wir, dass er dann auch weiterhin gebraucht wurde von dort aus, um den Heiden das Evangelium zu sagen. Aber was bedeutet das, eine lange Zeit dort? Er hat ja nun in Lydda und in Joppe eigentlich das ausgerichtet, was auszurichten war. Aber Seelsorge ist nicht mit einem Akt abgetan. Das sind oft lange Wege mit den Einzelnen. Muss man immer wieder nachgucken. Begleitung. Und deswegen ist mir das so wichtig geworden, dass er plötzlich da noch eine lange Zeit blieb. Ja, was hat er denn gemacht? Einfach den Gläubigen weiter zur Seite zu stehen, dass das, was sie erlebt haben, nicht wieder den Bach runtergeht und sie wieder in die Menschlichkeit so tief fallen, dass sie Jesus darüber vergessen. Es ist oft ein langer Weg, er braucht Zeit in der Begleitung des Nächsten. Und ich weiß, wie ungeduldig unser Menschsein oft sein kann. Ich habe dir das gesagt, jetzt mach das mal. Und wenn das nicht sofort klappt, naja, dann hat es keinen Zweck mehr. Versteht ihr? So sind wir manchmal. Wir fordern sofort von dem Nächsten das, was wir ihm gesagt haben. Aber wir wissen oft nicht, wie die Umsetzungsmöglichkeit ist. Und die ist bei dem einen sehr lang, bei dem anderen etwas kürzer. Aber die Willigkeit ist vielleicht bei beiden gleich. Und darum braucht es unterschiedliche Begleitungslängen. Ich darf das auch so ein bisschen erfahren haben in der Jugendarbeit, aber auch in der Gemeindearbeit, wie lange es manchmal bei dem einen braucht, bis er dann die noch größere Festigkeit an den Herrn gewinnt. Aber lässt man ihn fallen, lässt man ihn gehen, dann fällt er automatisch zurück. Der Satan steht nämlich schon vor der Tür und zieht ihn wieder zurück in die Glaubenslosigkeit. Unser Glaubenszeugnis, unser Auftrag soll also die Begleitung auch unserer Mitgeschwister und Mitmenschen sein, um sie auf dem Glaubensweg zu bestärken oder hinzuführen. Nicht nur Evangelisation, obwohl Evangelisation sowas Wichtiges ist. Aber wenn wir nur bei der Evangelisation schlechthin stehen bleiben, versäumen wir das, was die Gemeinde Jesu auch auferlegt bekommen hat, die seelsorgerliche Begleitung derer, die sich bekehrt haben. Und diese Begleitung ist nicht nur ein Jahr, das ist 2 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Manche werden begleitet bis zum Heimgang. Und das geht dann immer wieder ein Stück weiter. Und dann merkt man es, wenn sie kurz vor dem Heimgang stehen, welcher Triumph plötzlich aus ihnen spricht. Das ist ein Zeugnis des Werdegangs auf dem Weg des Glaubens. Und da ist man dankbar, dass diese Begleitung bis dahin stattfand. Christus ist mein Leben. Darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 25, Vers 40, was ihr getan habt unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Seelsorgerliche Begleitung am Nächsten ist ein Dienst vom Herrn für den Herrn und es ehrt den himmlischen Vater. Und das sollte Petrus auch hier in Lydder, Joppe und in der langen Zeit in Joppe tun und weiter tun, wie wir das im 10. Kapitel dann später behandeln werden. Soweit zu diesen Versen aus dem Kapitel 9.